4. Winston sah sich in einem schäbigen kleinen Zimmer über dem Laden von Mr. Charrington um. Das enorme Bett unter dem Fenster war jetzt mit zerschlissenen Decken und einem Kissen ohne Bezug ausgestattet. Auf dem Kaminsims tickte die altmodische Uhr mit dem 12-Stunden-Zifferblatt. In der Ecke schimmerte auf dem Klapptisch der gläserne Briefbeschwerer, den er bei seinem letzten Besuch gekauft hatte, sanft aus dem Halbschatten. Auf dem Kaminvorsatz stand ein verbeulter Petroleumkocher mit einem Topf und zwei Tassen, die Mr. Charrington bereitgestellt hatte. Winston brachte den Kocher in Gang und setzte Wasser auf. Er hatte einen Briefumschlag mit Victory-Kaffee und Saccharintabletten mitgebracht. Die Zeiger der Uhr standen auf 7.20 Uhr, also eigentlich 19.20 Uhr. Um 19.30 Uhr würde sie kommen. Wahnsinn. Wahnsinn, sagte sein Herz immer wieder. Bewusster, selbstmörderischer, überflüssiger Wahnsinn. Von allen Verbrechen, die man als Parteimitglied begehen konnte, war das wohl eins, das sich am schwersten verbergen ließ. Die Idee hatte ihn überfallen, als er sich vorgestellt hatte, wie sich der Briefbeschwerer auf dem Klapptisch spiegeln würde, der in der Ecke stand. Wie erwartet hatte Mr. Charrington sich nicht dagegen gewehrt, den Raum zu vermieten. Er war offensichtlich froh über die paar Dollar, die ihm das einbringen würde. Er zeigte sich auch nicht besonders schockiert oder übermäßig komplizenhaft, als deutlich wurde, dass Winston das Zimmer für eine Affäre brauchte. Stattdessen blickte er geistesabwesend ins Leere und blieb ganz allgemein. Er war so unaufdringlich, dass man den Eindruck hatte, er sei praktisch unsichtbar. Die Privatsphäre, sagte er, sei etwas sehr Wertvolles. Jeder brauche einen Ort, wo er gelegentlich allein sein könne. Wenn jemand einen solchen Ort gefunden hätte, gebiete es schon die Höflichkeit, dass jeder, der davon wüsste, dieses Wissen für sich behalte. Als er hinzufügte, dass es noch einen weiteren Zugang zum Haus gebe, der über den Hof auf eine Seitengasse hinausführte, hatte Mr. Charrington sich fast in Luft aufgelöst. Vor dem Fenster sang jemand. Winston spähte hinunter und versteckte sich dabei hinter dem Musselinvorhang. Die Junisonne stand noch hoch am Himmel, und im sonnenerfüllten Hinterhof stapfte eine gewaltige Frau zwischen einem großen Wäschezuber und der Wäscheleine hin und her und hängte quadratische weiße Tücher auf, die Winston als Windeln erkannte. Sie hatte rote, muskulöse Arme, trug eine Schürze aus Sackleinen und schien so massiv wie eine normannische Säule. Wenn ihr Mund gerade mal nicht voll Wäscheklammern war, sang sie mit einer kräftigen Altstimme: »It was only an hopeless fancy. It passed like an April day. But a look and a word and the dreams they stirred, they've stolen my heart away.« Die Melodie geisterte jetzt schon seit Wochen durch London. Es war einer von zahllosen ähnlichen Schlagern, die von einer Unterabteilung der Musikzentrale für die Prolls produziert wurden. Die Texte wurden ohne menschliches Zutun von der Maschine erstellt, die als Versifikator bekannt war. Aber die Stimme der Frau war so melodiös, dass die Schnulze irgendwie schön klang.